Im Hebräerbrief geht es darum, dass wir unserem himmlischen Vater die Treue halten. Unser Feind ist unsichtbar, aber stets am Werk und darum bemüht, einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Ich glaube, wenn wir fleißige Christen sind, werden wir dieses schon gemerkt haben, dass es nicht so selbstverständlich ist. Wer allerdings seine Treue als Christ für selbstverständlich erachtet, der ist schon gefährdet. Und der wird früher oder später abgleiten. Bei dem wird der Feind allerlei hineinbringen in sein Leben, das ihm dann wichtiger wird als die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die Frage des Hebräerschreibers ist also nicht so von der Hand zu weisen, als wäre sie etwas Selbstverständliches. Das ging also einmal einer kleinen Gruppe von Hebräisch Sprechenden an, aber für uns ist ja das erledigt. Wir sind ja Christen, wir sind ja dabei, wir besuchen die Zusammenkünfte und so weiter. Was Treue ist, das sollte uns eigentlich aufgehen. Viele Christen meinen, sie sind einfach so dabei und merken gar nicht, dass sie eigentlich krank sind. Und ich befürchte, dass wir sehr, sehr viele solche haben in unseren bibelgläubigen Gemeinden, noch nie wirklich Jesus Christus erkannten als ihren persönlichen Retter. Sie sind irgendwie so hereingekommen. Es gilt also immer wieder zu fragen, bin ich wirklich einer, der dabei ist? Paulus ruft zum Beispiel die Christen in Korinth auf, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Prüft euer Christsein. Also, das Treue, Treubleiben im Glauben ist etwas, das uns alle angeht. Und nun können wir die Frage stellen, die der Hebräerschreiber in diesem Brief beantwortet. Warum sollte man Gott die Treue halten? Und die erste Antwort, die er gibt, finden wir in den ersten 10 Kapiteln. Wegen der Erhabenheit des Sohnes als Mittler Gottes. Wir haben einen, der zwischen uns und Gott steht und imstande ist, uns, unsere Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Er ist für uns gestorben, er steht heute Bürge. Und es ist keine Entschuldigung, von Gott wegzulaufen. Jesus ist da, als Mittler zwischen uns und Gott. Und dann können wir gleich eine andere Frage stellen. Warum ist die Erhabenheit des Sohnes Gottes als Mittler denn überhaupt Grund zur Treue im Glauben? In Kapitel 1 bis 4 spricht er davon, dass Jesus als Gottes Sohn erhaben ist als Mittler in Wort und Tat. Er hat das Wort Gottes uns gebracht und er ist Hohepriester auch in der Tat. Er konzentriert sich dann in den Kapiteln 5 bis 10 auf das hohepriesterliche Amt unseres Herrn Jesus Christus. Er ist unser Mittler, der heute für uns gerade steht. Und durch ihn bekommen wir immer wieder Vergebung unserer Schuld. Wenn wir auf dem Arbeitsplatz, wie wir eben vom Zeugnis hörten, uns ertappen bei der Ungeduld oder in der Familie. Ich fand es gut, dass dieses ernst genommen wurde. Das ist Sünde. Aber es wird nicht von uns verlangt, vollkommen zu sein. Es wird erwartet, dass wir Werdende sind, nicht Vollkommene. Aber wichtig ist, dass wir unsere Fehler, unsere Sünden ernst nehmen und dann können wir zu Jesus kommen. Aber ein Unbekehrter hat dieses Vorrecht nicht. Er hat Jesus nicht. Er kann nicht am Abend zu Jesus kommen und sagen, vergib mir meine Schuld, weil er ihn nicht hat. Er lebt ohne Jesus. Aber sobald er seine ganze Rebellion gegen Jesus aufgibt und dann sich Jesus ergibt, dann ergibt sich Jesus ihm. Und dann hat er jemanden, zu dem er mit seinen Sünden gehen kann. Also, warum ist der Sohn so erhaben als hoher Priester? Er spricht in den Kapiteln 5 bis 10 von dieser Erhabenheit. warum ist Jesus denn so erhaben als hoher Priester? Und da gibt er eine Anzahl von Antworten. In Kapitel 5 sagt er, dass Jesus grundsätzlich die Voraussetzungen eines Priesters, eines hohen Priesters erfüllt, ja, dass seine Qualifikationen besser sind, erhabener sind als die anderer Priester. Und in Kapitel 7 sagt er, Jesus ist hoher Priester nach einer höheren Ordnung. Die Ordnung Aarons, die ist vorbei. Wenn Jesus in die Welt kommt, dann wird diese ganze Ordnung, die während langer Zeit, hunderten von Jahren währte, wird die abgelöst. Jesus ist jetzt der Hohepriester. Und er ist höher als jene Ordnung. Seine Ordnung, die Melchisedeksche, die ist eine höhere Ordnung. Und in Kapitel 8 bis 10 spricht er davon, dass der Dienst von Jesus erhabener ist. Und deshalb ist er ein so großer Hohepriester. Um diesen Dienst geht es uns jetzt. Und da könnten wir fragen, warum ist das ein so vorzüglicher Dienst? Drei Antworten. Er geschieht in einem höheren Heiligtum, in einem besseren Tempel, in einer besseren Kirche oder in einem besseren Gotteshaus. Zweitens, er geschieht im Rahmen eines besseren Bundes. Der alte wurde gebrochen. Dieser wird gehalten, weil er getragen wird von Gott selbst. Drittens, er geschieht mit einem besseren Opfer. Und von diesem Opfer haben wir gesprochen. Warum ist dieses Opfer so gut? Also warum ist das ein Grund? Immer wieder dürfen wir fragen, warum? Und der Schreiber gibt uns Antwort. Antwort auf alle diese Fragen. Der Dienst des Sohnes Gottes als hoher Priester ist so bedeutungsvoll, weil er mit einem besseren Opfer geschieht. Und hierauf gibt er 8 Hinweise. In Kapitel 9, 23 und 24 sagt er, das bessere Heiligtum verlangte ein besseres Opfer. Wer in den Himmel kommen will, in die Gegenwart Gottes, der braucht ein besseres Opfer als der, der in die Stiftshütte, in den Tempel gehen wollte. Und dann weiter, 25 und 26, der Dienst von Jesus ist vorzüglich, erhabener, besser, weil seine Einmaligkeit dieses zeigt. Das Opfer wurde nur einmal gebracht und das genügt eigentlich. In 27 und 28 zeigt der Schreiber, dass der Ausgang unserer Menschheitsgeschichte dieses deutlich macht. Am Ende wird klar sein, welches Opfer wirklich in die Ewigkeit hineinträgt. Ja. Kapitel 10, 1 bis 4, ein weiteres Argument für die Erhabenheit dieses Opfers. Das Opfer von Jesus Christus ist besser denn andere Opfer, weil das Gewissen dadurch entlastet wird. 5 bis 7 in Kapitel 10. Dieses Opfer gefällt Gott. Er hat Gefallen daran. Die Opfer, die er selbst verordnet hatte, waren nicht seine letzte Wahl. Das war nicht sein letztes Wohlgefallen. 8 bis 10 und so weit kamen wir. Ein sechstes Argument dafür, dass dieses Opfer besser ist. Wir sind dadurch geheiligt. Und jetzt kommen wir zu den Versen 11 bis 14. Ein siebtes Argument für die Tatsache, dass Jesu Opfer vorzüglich ist, besser ist. Dieses eine Opfer leistet mehr denn die vielen Opfer bisher. Das nötigt aber uns, einmal hineinzuschauen, wiederum in die alttestamentliche Zeit und zu fragen, wie sah denn die Leistung jener alttestamentlicher Priester aus? Die Antwort haben wir in Vers 11. Jeder Priester steht und leistet Dienst Tag für Tag, und bringt dieselben Opfer vielmals dar, welche niemals imstande sind, Sünden in vollem Maße wegzunehmen. Dies ist die Leistung, kurz beschriebene Leistung, alttestamentlicher Priester. Lassen Sie mich auf dreierlei hinweisen. Erstens, diese Priester leisteten täglich Dienst. Dauernd. Und das genügt nicht. Jeden Tag sind sie dabei. Täglich leisten sie Dienst. Zweitens, sie brachten immer wieder dieselben Opfer dar. Das Opfer, das Gott verlangte. Immer wieder dasselbe Opfer. Dennoch, drei, sie waren niemals imstande, Sünden in vollem Maße wegzunehmen. Der Gottesdienst hat keine einzige Sünde weggenommen, wirklich weggenommen. Also, keine Vergebung. Alles bleibt Hoffnung. Alles bleibt Hoffnung. Von dieser Hoffnung ist dann in Kapitel 11 die Rede. Wie sieht nun die Leistung des neuen himmlischen Hohenpriesters aus? Diese wird in den Versen 12 bis 14 beschrieben. Hier wird viererlei festgehalten. Erstens, Vers 12. Er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat ein Opfer für Sünde dargebracht. Sehen Sie den Kontrast? Die alttestamentlichen Priester, jeden Tag immer wieder geopfert. Dieser bringt nur ein Opfer. Zweitens, dieses eine Opfer gilt für immer. Aber nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hatte, für immer. So groß ist dieses Opfer, dass es größer ist, denn die vielen, vielen Opfer im Alten Testament. Stellen Sie sich einmal vor, nur für die Einweihung des Tempels werden Hunderte von Tieren geschlachtet. Und jeden Tag müssen Lämmer dran. Und dann am Versöhnungstag, das ganze Jahr hindurch fließt Blut. Und das deckt keine Sünde ab. Hier wird ein Opfer gebracht und das nimmt Sünden weg und zwar noch für immer. Meine Sünden sind gedeckt. Sie sind weg. Für immer. Ins Meer geworfen im Bilde, wo es am tiefsten ist und wie Corrie ten Boom zu sagen pflegte, da richtet Gott ein Schild auf, Fischen hier verboten. Das Suchen nach der Schuld ist verboten. Sie ist weg. Ja. Drittens, im Zeichen einer fertigen Leistung setzt dieser Hohepriester sich und ruht. Er arbeitet nicht mehr. Einmal, aber welch eine Leistung. Einmal leistet er Dienst als Hohepriester am Kreuz. Aber da schmeckt er eine ganze Ewigkeit von Schuld aller Menschen auf der Welt, in der ganzen Weltgeschichte. Das ist eine Leistung. Und dann geht er gen Himmel und setzt sich. Die Arbeit ist fertig. Sie ist getan. Vers 12. Aber er, nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hatte, für immer setzte er sich. Wo? Zur Rechten Gottes. Wer ist dieser Gott? Das ist der Richter. Das ist der Richter, der den Tod des Sünders verlangt. Und jetzt setze ich Jesus neben ihn. Er hat keine Angst. Warum nicht? Der Richter ist ganz zufrieden. Der Richter duldet das. Jesus darf sich neben ihn hinsetzen. Und Gott heißt ihn sogar willkommen. Du bist Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Dein Opfer ist angenommen. Dazu wurde er gerade von diesem Richter in die Welt gesandt. Gott ist zufrieden mit diesem Opfer. Er lässt Jesus bei sich hinsetzen und ausruhen. Es braucht nichts mehr getan zu werden, und Sie brauchen das also nichts mehr zu tun. Es ist alles getan. Sie müssen nichts mehr abbüßen, Sie müssen kein Geld zahlen, keinen Ablass verdienen oder zahlen, Sie müssen gar nicht viel Tränen heulen, Sie müssen gar nicht viel beten, Sie brauchen nur es anzunehmen als Geschenk. Nur als Geschenk anzunehmen. Jesus hat gearbeitet und jetzt ruht er neben dem Vater. Im Zeichen einer fertigen Leistung setzt dieser Hohepriester sich und ruht, und zwar zur Rechten dessen, der die Sühnung gefordert hatte. Aber es kommt noch ein Viertes. In den Versen 13 und 14, da heißt es, im Weiteren darauf wartend, dass und bis seine Feinde ihm als Fußschemel seiner Füße gelegt werden, denn mit einer Darbringung hat er für immer vollendet die, die geheiligt werden. Nun, wir sprechen alle Deutsch. Ich nehme an, die meisten, die im Schulalter sind oder gewesen sind, können Deutsch lesen. Warum sage ich das? Das sind deutsche Wörter, die ich gelesen habe. Die Wörter verstehen Sie. Verstehen Sie den Satz? Lassen Sie mich noch einmal lesen. Ich hatte Schwierigkeit. Ich hatte zum Beispiel Schwierigkeit zu wissen, was hat der, sucht der Vers 13 in diesem ganzen Text. Es geht doch nicht um Feinde, es geht doch um Versöhnung. Was tut der Vers 13 hier? Vers 12 Ende. Setzte er sich zur Rechten Gottes, im Weiteren darauf wartend, dort auf dem Thron, neben dem Vater, wartet er, dass und bis seine Feinde, hat ein hoher Priester Feinde? Das war für mich unverständlich. Wo ist dieser Gedanke im Alten Testament? Ja. Bis seine Feinde ihm als Fußschemel seiner Füße gelegt werden. Denn, und jetzt kommt noch das Überraschende, Vers 14, das von Heiligung und Versöhnung spricht, von der Darbringung, mit einer Darbringung seines Opfers hat er für immer vollendet die, die geheiligt werden. Dies ist also die Begründung für Vers 13. Was hat meine Heiligung mit den Feinden Jesu zu tun? Können Sie mir das beantworten? Das ist eine schwere Frage. Und ich muss gestehen, ich musste die Großen befragen. Ein Professor Schlatter habe ich dabei. Und ich habe den Lange Kommentar, ein Exemplar, den Hebräer, das Hebräer-Exemplar habe ich dabei. Und beim letzten habe ich schöne Antworten gefunden. Da ging mir etwas auf. Manchmal haben die Kommentatoren es auch nicht. Da muss man beten, Herr, was heißt das? Und dann schenkt der Herr es, sehr oft. Aber hier musste ich wirklich suchen und nicht nur beten, suchen bei diesem Kommentar. Und Gott sei Dank, dort waren sehr, sehr schöne Gedanken von verschiedenen Beiträgern, von verschiedenen Auslegern. Im Weiteren darauf wartend, bis seine Feinde ihm als Fußschemel gelegt werden. Jesus wird als Sieger dargestellt. Er braucht gar nicht, Schlatter sagt, die Feinde hier auf der Erde, die ziehen unseren hohen Priester nicht von seinem Sitzplatz hier nach unten. Der kann ruhig warten. Er muss sich nicht hier mit ihnen beschäftigen. Er beschäftigt sich mit denen, die sein Heil annehmen, und Gott ist dabei, seine Feinde ihm einer nach dem anderen als Fußschemel machen. Immer wieder werden Feinde besiegt. Immer wieder kommt der eine oder andere und beugt sich zu den Füßen des Herrn. Ist das nicht herrlich? Jesus ist dabei, heute aus Feinden Freunden zu machen. Beziehungsweise macht der Vater das. Der Vater zieht sie. Es heißt hier im Passiv, bis seine Feinde ihm, dritter Fall, als Fußschemel seiner Füße gelegt werden. Jemand tut es für ihn. Jemand, ein Dritter, geht zu den Feinden und nimmt sie und macht sie zu einem Fußschemel, wo Jesus seine Füße drauf treten kann. Eines Tages wird das mit Gewalt geschehen. Heute geschieht das durch das Locken und das Ziehen des Heiligen Geistes. Und wenn jemand sich beugt und zu den Füßen Jesu wirft, dann sagt Jesus zu ihm, steh auf, du bist angenommen. Und dann wird er zu einem Freund von Jesus Christus. Er wird begnadigt, weil der Hohepriester das große Opfer bereits gebracht hat. Sein Sieg über seine Feinde und der Sieg, der kommt, der spricht von unserer Geborgenheit in seiner Rettung. Das heißt, wenn ich weiß, dass Jesus Christus Sieger ist über seine Feinde, heute und morgen, wenn ich weiß, dass Jesus Christus stärker ist, denn alle seine Feinde, dann weiß ich, dass es keinen Feind gibt, der mich aus seiner Hand reißen kann. Ich brauche keine Angst zu haben. Er wartet, bis alle seine Feinde ihm zum Fußschemel gemacht werden, einschließlich Satan. Satan ist mein Feind. Manche Nichtchristen sind mir feindlich. Aber ich brauche keine Angst zu haben. Ich werde leiden, und das ist schwer, aber ich brauche nicht Angst zu haben, dass ich hier untergehen muss in diesem Leiden. Ich darf mich geborgen wissen in der Rettung von Jesus Christus. Denn seine Rettung bringt mich durch, sie deckt alle meine Sünden ab. Denn mit einer Darbringung, das eine Opfer auf Golgatha, hat er für immer dargebracht und jetzt vollendet, das heißt ans Ziel gebracht, die, die geheiligt werden. Das heißt, mir sind die Sünden vergeben. Geheiligt heißt, ich bin Gott zugeordnet, ich bin sein Eigentum und ich bin schon vollendet. Die spricht nicht vom Wachstum in Christus. Dies ist nicht die Heiligung von Tag zu Tag. Dies ist die Antwort auf die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und in dem Moment, wo ich Jesus Christus als meinen Herrn und Retter annehme, bin ich ans Ziel gekommen. Ich bin dann so angenehm vor Gott, wie ich je sein werde. Ich kann nicht noch angenehmer sein, was die Annahme selbst betrifft. Ich bin voll und ganz angenehm. Und ich kann nicht, meine Situation, meine Beziehung zu Gott in dieser Hinsicht kann nicht gebessert werden, weil es nicht auf meine Leistung drauf ankommt, sondern auf die Leistung des Sohnes. Und diese ist schon geschehen. Mit einem Opfer, mit einer Darbringung seines Leibes am Kreuz, mit diesem einen Opfer hat er mich vollendet. Und wenn ich dieses Opfer für mich in Anspruch nehme, dann ist meine Beziehung zu Gott klar. Alle meine Sünden sind vergeben. Ich bin voll und ganz angenommen und ich könnte nicht noch näher zu Gott kommen. Ich bin im Himmel, ich bin ganz dabei. Während ich hier auf der Erde bin, darf ich wachsen in Christus. Aber ich kann nicht mehr in Christus sein. Wenn es Kinder gegeben hätte in der Arche, nur von Noah, die hätten wachsen können. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Dinosaurier kleine Dinosaurier waren in der Arche. Und die sind auch wahrscheinlich etwas gewachsen in diesem Jahr. Nicht allzu viel, weil sie sehr alt werden und das Wachstum ist wahrscheinlich langsam. Aber sie waren sicher in der Arche. Das Wachstum hat nichts mit ihrer Sicherheit zu tun. Ich bin sicher in Christus. Mein Wachstum ist etwas anderes. Da muss ich Fleiß an den Tag legen. Jagen, wie der Bruder eben las. jagen nach der Tugend, die Jesu Tugend ist, dass diese bei mir verwirklicht wird. Ich soll ganz dabei sein. Aber mein Heil in Jesus Christus kann ich nicht erwerben und kann ich nicht noch vollständiger machen. Es ist komplett, es ist fertig. Darüber sollten wir uns freuen. Also, Jesus ist stark genug, um mich zu halten. Das zeigt die Tatsache, dass er stärker ist als alle seine Feinde. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich in ihm geborgen bin. Jesus Christus ist also im Himmel nicht nur mein Priester, sondern mein König und König der ganzen Welt. Das zeigt sich noch nicht so. Er ist aber ganz gelassen. Er hat keine Eile. Wir haben Eile. Wir möchten mal, dass die Kriege aufhören. Wir können das nicht verstehen, warum hier so viel Not ist. Aber Jesus wird zur rechten Zeit einschreiten. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, den Versen 15 bis 18. Hier haben wir einen achten Hinweis darauf, dass das Opfer von Jesus Christus besser ist, denn die alttestamentlichen Opfer. Interessant ist ein Hinweis in Vers 15. Es bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Das ist ein weiteres Argument. Der Heilige Geist bezeugt es, dass dieses Opfer besser ist. Und jetzt einige Fragen. Die erste Frage. Mit welchem Mittel bezeugt der Heilige Geist das? Wie tut er das? Spricht er akustisch? Gibt er ein Zeichen am Himmel? Was tut der Heilige Geist, wenn er Zeugnis ablegt davon, dass das Opfer von Jesus Christus besser ist, denn die alttestamentlichen Opfer? Nun, lesen wir. Es bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, und jetzt kommt die Begründung, jetzt wird gezeigt, wie. Denn, nachdem er zuvor gesagt hatte, und jetzt wird zitiert, wo bekommt der Schreiber dieses Zitat? Hat er den Heiligen Geist gehört? Wer kann mir sagen, woher der Heilige Geist dieses hat, oder woher der Schreiber dieses Zitat des Heiligen Geistes hat? Aus dem Wort Gottes, aus dem Alten Testament. Was die Bibel sagt, sagt der Heilige Geist. So denkt der Hebräerschreiber. Das mag ein Jeremia geschrieben haben, aber es kommt nicht von ihm, es kommt vom Heiligen Geist. Und der Schreiber sagt, wenn Gott durch den Propheten gesprochen hat, dann ist das der Heilige Geist, der dort gewirkt hat. Genau wie Petrus im 2. Petrus Kapitel 1 bezeugt. Heilige Männer Gottes, getrieben, getragen vom Heiligen Geist, schrieben, prophezeiten. Der Heilige Geist hat das Schrift werden lassen, als Jeremia schrieb, zuerst als er sprach und dann als er schrieb. Und jetzt ist das heiliges Wort Gottes für uns, jedes Wort. Ein schöner Hinweis auf die Qualität des Wortes Gottes als solches. Aber wir werden jetzt speziell. Eine zweite Frage. Mit welchem Werk, das Mittel haben wir, das ist das Wort Gottes, aber im Wort Gottes wird vom Werk des Heiligen Geistes gesprochen. Mit welchem Werk bezeugt der Heilige Geist das Bessersein dieses Opfers? Wir lesen Vers 16. Dieses ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen ihnen verbünden werde, sagt der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihre Herzen geben werde und in ihre Denksinne werde ich sie schreiben. Also, nachdem der Heilige Geist dieses gesagt hat, was Gott gesagt hat, sagt er weiter. Mit anderen Worten, er legt Wert darauf, dass der Leser zur Kenntnis nimmt, dass Vers 17 nach Vers 16 kommt. Nachdem der Heilige Geist durch Jeremia, oder ich glaube, es ist Jeremia, diese Worte gab, schließt er ein zweites Wort an. Was ist dieses Wort, das er zuerst gesagt hat? Vers 16. Dieses ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen ihnen verbünden werde. Das ist ein Werk. Gott tut ein Werk in den Herzen von Menschen. Dies ist nicht der alttestamentliche Bund. Dies ist ein neuer Bund. Jeremia sagt, es kommen Tage, da werde ich einen neuen Bund mit euch machen. Und dies ist der Bund, von dem gesprochen wird. Gott tut ein Werk, in dem er sich mir vermählt. Er schließt Hochzeit mit mir. Er verbündet sich mit mir. Aber er, der Heilige Israels, ist dein Mann. Das heißt, dass die ganze Ehe wird von einem getragen, nicht von beiden. Es ist keine Partnerschaft in dem Sinne. Sie ist eine Ehe, aber nicht eine gleichwertige. Stellen Sie sich vor, hier ist eine Frau, die kann keine Kinder kriegen. Das ist unmöglich. Aber stellt sich heraus, dass ihr Mann der Schöpfer der ganzen Welt ist. Braucht die Frau Angst zu haben, sie kriegt keine Kinder? Es hängt nicht von ihr ab. Wenn Gott aus dem Nichts alles geschaffen hat, dann kann er Israel Frucht geben. Aber schauen wir nicht zu schnell auf Israel. Niemand von uns vermag Gott zu gefallen. Gott selbst kommt in Menschengestalt in den Weingarten und sucht während 3-4 Jahren nach Frucht. Am Feigenbaum Israels, im Weingarten Israels, und er sieht nur Blätter. Die Frucht hätte aber vor den Blättern da sein sollen. Sind die Blätter da, dann, und keine Frucht, dann lügt der Baum. Er tut als ob. So ist das beim Feigenbaum. Deshalb geht Jesus kurz vor seiner Kreuzigung in dieser Woche in der Gegend von Jerusalem. Deshalb geht er auf den Feigenbaum. Es war etwas früh. Die Frühfrucht hätte allerdings da sein können. Es gibt Frühfeigen. Aber hier war ein Baum, der hatte bereits Blätter. Irgendwie muss er schön in der Sonne gestanden haben, geschützt, sodass die Natur hier sehr früh am Werk war. Und Jesus geht auf den Baum zu und sucht nach Frucht. Normalerweise hätte das nicht getan, weil es noch nicht die Zeit der Feigenfrucht war. Aber hier meldet ein Baum, ich habe Frucht. Also, Jesus hat Hunger. Er hat nie oft oder nicht immer eine regelmäßige Mahlzeit und er holt sich, bekommt zu essen, wo er es bekommt. Ja? Das Menschensohn hat nicht einmal, wo er seinen Kopf hinlegen kann zum Schlafen. Ja? Bekommt er einen Platz? Gut. Vielleicht ist es manchmal ein Stein. Ich weiß nicht, wie oft die 13 draußen geschlafen haben. Aber manchmal konnten sie unterkommen. Die Maria und die Martha in Bethanien, die haben ihnen den ganzen 13 offenbar Schlafgelegenheit gegeben. Und wenn es in der Küche war, auf dem Kachelboden. Aber sie durften dort im Haus übernachten. Das war schon einmal ein Schutz. Jetzt sucht der Herr Jesus hier Nahrung. Er hat Hunger. Und geht auf den Baum zu. Und er lügt. Der Feigenbaum meldet allen Passanten. Ich habe Frucht, ich habe Frucht. Und dann kommt man und sucht sie. Und man wird enttäuscht. Und so ist dieser Feigenbaum ein Bild von Israel. Man kommt, der Schöpfer, der Hirte Israels kommt und sucht nach Frucht und er findet keine. Nur Blätter, nur Lüge, nur tun als ob. Und wir sind genau so. Die Israeliten sind nicht besser und sind auch nicht schlechter als wir. Sie sind nur ein Beispiel, ein Querschnitt aller Menschen. Deshalb ist das so wertvoll, die Bibel zu lesen, in Bezug auf das Volk Israel, um zu sehen, was für Menschen wir sind. Denn so sind wir wie die Israeliten. Wenn sie hartnäckig sind, dann sind wir hartnäckig. Wenn sie ein steifes Genick haben, dann haben wir ein steifes Genick. Wenn sie ein hartes Herz haben, dann haben wir ein hartes Herz. Wenn sie immer rebellieren, dann rebellieren wir immer wieder. Wenn sie so tun, als ob, Jesaja 1, sie plaudern und sie bringen Opfer und so weiter, sie beten und sie singen. Aber Gott wendet sich von ihnen, es riecht. Dann ist es auch so bei uns. Wir haben genau dasselbe Herz. Aber jetzt kommt Gott und macht einen neuen Bund, und der ist einseitig. Er verbündet sich uns, heißt es. Ich hoffe, Sie haben hier eine gute Übersetzung. Dieses ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen Ihnen verbünden werde. Nicht einen Bund mit Ihnen machen. Nicht so. Ich werde mich Ihnen verbünden. Ich werde mich mit Ihnen verheiraten. Nicht wir werden uns verheiraten. Gott verspricht Treue mir gegenüber. Er sagt, ich werde dich tragen. Er kommt zu mir und übernimmt die ganze Verantwortung. Das ist das Werk Gottes. Und dieses bezeugt der Heilige Geist. Wie tut er das? Nun, wir gehen weiter. Zunächst einmal der Bund, das ist der Rahmen. Das zweite Werk in Vers 16 sagt der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihre Herzen geben werde und in ihre Denksinne werde ich sie schreiben. Das spricht von einer neuen Gesinnung. Nicht nur ist das Gesetz auf Steintäfelchen oder auf einer Rolle vor einem Israeliten und er liest es und ist nun aufgerufen, dieses Gesetz einzuhalten. Der Israelit ist gleichsam umzäunt mit einem Gesetz und er muss innerhalb dieses Zauns leben. Allzu oft bricht er durch, aber das ist das Areal, in dem er sich aufhalten muss. Und jetzt kommt Gott, er ist allzu oft durchgebrochen, hat das Gesetz nicht gehalten. Jetzt kommt Gott und schreibt das Gesetz in uns hinein, in mein Denken, in meine Gesinnung, in meinen Willen, in meine Persönlichkeit hinein, so dass ich Wort Gottes werde. 2. Korinther 3. Wir werden umgewandelt in das Evangelium, so dass das Evangelium Gestalt annimmt, in Menschenform. Gott selbst nimmt Wohnung bei mir auf. Und er verändert meine Gesinnung. Das ist das Werk, von dem der Heilige Geist Zeugnis ablegt. Gott macht einen Bund, verbündet sich uns und dabei schreibt er seine Gebote in unser Inneres hinein. Eine dritte Frage. Mit welcher Zusage bezeugt der Heilige Geist dieses? Vers 17. Nachdem er also vom Bund und von der neuen Gesinnung gesprochen hat, sagt der Heilige Geist, Vers 17, und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Die bisherigen Übertretungen werden vergeben sein. Er wird nicht mehr an sie denken, das heißt, er wird sie nie mehr vorbringen. Ist uns das klar? Wenn Jesus ihre Schuld getragen hat, dann wird Gott nie mehr diese Schuld vorbringen. Und ihre Schuld mag blutrot sein. Jesaja 1. Aber wenn Jesu Blut sie deckt, dann bringt Gott diese Schuld nie mehr zur Sprache. Die Schuld ist weg. Dieses spricht von der Effektivität des Opfers. Hier ist von keinem Opfer die Rede. Das steht im Hintergrund. Und das ist das vierte. Zu welcher Schlussfolgerung kommen wir in diesem Zeugnis des Heiligen Geistes? Zu welcher Schlussfolgerung ruft dieses Zeugnis auf? Das ist Vers 18. Jetzt kommt der Schluss. Wo aber dieser Erlassung ist, das heißt, wo Vergebung der Schuld ist, da ist nicht länger ein Opfern für Sünde. Aber erst bedenken, damit sie vergeben werden konnten, musste ein Opfer gegeben werden. Verstehen Sie? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es musste ein Opfer da sein. Und wenn Gott sagt in Vers 17, ihre Sünden werde ich nicht mehr gedenken, dann nur aufgrund eines entsprechenden Opfers. Das wird hier vorausgesetzt. Sodass der Schreiber schlussfolgern kann, also wenn sie vergeben sind, dann braucht es kein Opfer mehr. Dann ist also das Opfer gültig. Und dies ist die Botschaft des Heiligen Geistes durch den Jeremia. Also, er hat jetzt 8 Argumente geliefert dafür, dass das Opfer von Jesus Christus besser ist als die Opfer, die im Tempel zur alttestamentlichen Zeit gebracht wurden. Und niemand kann darüber hinauskommen. Niemand kann da verbessern. Das ist die Schlussfolgerung. Wenn das Opfer von Jesus Christus besser ist, denn alle in der Bibel vorgeschriebenen Opfern im Alten Testament, dann kann auch seitdem niemand etwas besser machen. Dann gibt es kein Opfern mehr. Dann hat Jesus am Kreuz das letzte Wort gehabt in Bezug auf Sünde. Und wenn wir dorthin kommen, juristisch, wenn wir uns dort melden, und unsere Rebellion aufgeben, dann sind wir geborgen in dieser Vergebung, in der Macht dessen, der vergibt. Und auch wir bekommen das Zeugnis des Heiligen Geistes, sagt Paulus, sodass auch wir die Gewissheit in unserem Innern haben, aufgrund des Wortes Gottes, dass es so ist, dass Jesus nie mehr an unsere Sünden denken will. Und der Vater auch nicht, der Richter. Hiermit endet der Lehrteil des Hebräerbriefes. Es kommen noch Lehrtexte ran, wertvolle Lehrtexte. Die werden so eingemündet, eingestreut. Aber der längere Lehrtext ist jetzt fertig. Allerdings gibt es noch bis Vers 39 bis zum Ende des Kapitels Aufforderungen, die zu diesem Thema gehören. Und die müssen wir noch besprechen, damit das Thema abgeschlossen ist. Denn die Verse 19 bis 39 bringen jetzt eine Reihe von Aufforderungen. Dazwischen gibt es noch Bemerkungen. Aber in diesem Text haben wir einige Aufforderungen, eine nach der anderen, immer wieder die Befehlsform. Dies muss getan werden, das muss getan werden. Und diese Aufrufe entsprechen der Lehre, die bis jetzt gegeben wurde. Was ist die Lehre? Jesus ist erhaben als hoher Priester. Jesus ist erhaben als hoher Priester. Seine Qualifikationen sind besser denn die Qualifikationen der alttestamentlichen Priester. Sein Heiligtum ist besser, sein Opfer ist besser, sein Dienst ist besser, sein Bund ist besser. Ein Argument nach dem anderen. Und wenn dem so ist, dann jetzt dieses. Lassen Sie mich kurz einige dieser Ermahnungen vielleicht noch besprechen, bevor wir zum Schluss kommen. 19 bis 22. Der Aufruf, das ist ein Satz eigentlich, der Aufruf selbst, den haben wir im letzten Vers, in Vers 22. Lasst uns hinzutreten. Das ist ein Befehl, ein Aufruf, eine Aufforderung. Aber hören wir, was da vorangeht. Da wir also, Brüder, Freimütigkeit haben, das heißt Freimütigkeit haben dürfen. Was ist Freimütigkeit? Freimütigkeit ist der Mut, sofort sprechen zu können oder sofort zu sprechen. wenn wir, wie sagt man das, verlegen sind, ja, aus irgendeinem Grund, vielleicht sind wir schüchtern, vielleicht haben wir Schuld, wenn Verlegenheit vorliegt, dann kann uns das den Mund schließen, nicht wahr? Dann finden wir keine Worte. Aber der Schreiber hat nun eine Anzahl von Gründen geliefert, weshalb wir Freimütigkeit haben dürfen, das heißt, volles Vertrauen zu Jesus zu sprechen. Wir brauchen gar nicht schüchtern sein. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass er vielleicht uns nicht annehmen würde. Nein, er hat selbst so viele Schritte unternommen, um mich zu suchen und um mich zu haben. Er will mich haben. Er hat seine Liebe auf mehrfache Weise kundgetan. Und wenn ich Schuld habe und aus diesem Grunde vielleicht verlegen sein würde, ich brauche keine Schuld zu haben. Er hat sie schon alle getragen, nicht wahr? Das heißt, ich darf echte Freimütigkeit haben. Ich darf kommen, ich darf hinzutreten. Womit? Denken wir hier an Kapitel 4, Vers 16. Hinzutreten mit allen unseren Bitten, mit allen unseren Wünschen. Kinder in der Familie Gottes und dürfen mit unserem Gott sprechen. Wir dürfen unseren Dank aussprechen, wir dürfen erzählen, wir dürfen ihm alles sagen. Es ist Kommunikation da. Lasst uns hinzutreten. Da wir also, Brüder, Freimütigkeit haben, das heißt Grund zur Freimütigkeit, zum Eingang in das Heiligste im Blute Jesu oder aufgrund des Blutes Jesu. Wir haben Freimütigkeit, Grund zur Freimütigkeit, einzutreten in das Heiligtum, ins Allerheiligste, wo Jesus ist, welches er uns einweihte als neuen und lebenden Weg. Dieser Weg ist lebend. Warum ist der Weg lebend? Kann jemand mir das sagen? Sie dürfen sprechen. Genau. Genau. Jesus sagt, ich bin der Weg und er ist ein Lebendiger. Eine lebende Person. Hier ist eine Person der Weg. Darauf macht der Schreiber aufmerksam. Er hat das in Kapitel 6, glaube ich, da war es. Er ist dort hineingegangen, an mehreren Stellen in diesem Brief. Wir haben einen neuen und lebenden Weg. Durch den Vorhang dürfen wir gehen. Das heißt, sein Fleisch. Und einen großen hohen Priester. Über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten. Noch einmal. Da wir, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligste im Blute Jesu oder aufgrund des Blutes Jesu, welches er uns einweihte als neuen und lebenden Weg durch den Vorhang, das heißt sein Fleisch, durch seinen Tod also am Kreuz, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Zuversicht des Glaubens, wahrhaftigem Herzen, ganz ehrlich, so wie uns zumute ist. Sind Sie schlechter Laune? Sagen Sie ihm das. Herr, ich bin schlechter Laune. Haben Sie Freimütigkeit? Warum nicht? Ja, ich bin schlechter Laune. Das geziemt sich nicht. Kein Grund. Kein Grund. Sie dürfen mit allen Ihren Problemen kommen. Ja, ich habe da was verbrochen. Kein Grund zu zögern. Kommen Sie so wie Sie sind, mit allem. Aber seien Sie ehrlich. Verstecken Sie nichts. Öffnen Sie Ihr ganzes Herz. Das heißt, lassen Sie ihn überall reinschauen. Und geben Sie zu, dass Schmutz Schmutz ist. Wir haben viel zu viel Christen, die Welt in ihrem Herzen haben und sie merken es nicht. Geben Sie zu, Sünde ist Sünde. Ich habe mich gefreut über das Zeugnis am Anfang. Ich war so dankbar, das hat einen Ton angegeben für den heutigen Abend. Das brauchen wir, ein wahrhaftiges Herz, kindlich, demütig. Ja, so ist es, Herr. Aber wir haben einen großen Bürgen. Hier wird nicht gefragt,
nach der Ordentlichkeit der Christen. Hier wird gefragt nach Jesus und er deckt uns ab. Und deshalb können wir jeden annehmen, der Jesus, den Jesus angenommen hat. Und wir dürfen einander anschauen als solche, die Jesus angenommen hat. Das macht einen Unterschied in der Gemeinschaft. Und deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, haben wir nichts anzuklagen. Nichts anzuklagen. Haben Sie sich dabei ertappt? Gibt es das hier in Waldmössingen? Dass einer den anderen anklagt? Du gefällst mir nicht. Du tust nicht, wie ich mir das vorstelle. Wir sind alle Sünder. Wissen Sie, auf dem Hügel Golgatha sind wir alle eingeebnet. Wir sind aus demselben Stoff gebastelt wie der andere. Mit wahrhaftigem, ehrlichem Herzen. Denn da ist nur Schmutz in unserem Herzen. Kommen wir mit wahrhaftigem Herzen, in voller Zuversicht des Glaubens. Das Vertrauen bringt, macht Zuversicht oder gibt Zuversicht. Die Herzen besprengt, das muss in Anführungsstrichen gelesen werden. Hier wird ein alttestamentlicher Ausdruck geliehen, ja? So wie damals besprengt wurde mit dem Blut, so ist jetzt mein Herz gleichsam besprengt mit dem Blut von Jesus Christus, ja? Wissend, dass das Blut Jesu Christi mein schmutziges Herz deckt, darf ich Zuversicht haben in diesem Vertrauen. Ich glaube das. Er hat mich angenommen. Und ich darf also als ein Blutbesprengter zu Jesus kommen. Und so befreit, der Gedanke hier ist, wenn ich besprengt bin, dann bin ich befreit von der Schuld. Von einem bösen Gewissen befreit. Und, noch einmal in Anführungsstrichen, der Leib gewaschen mit reinem Wasser, wie die Priester damals. Wenn ich mit dem Blut besprengt bin, dann bin ich ein Gewaschener, reingewaschen. Und dann brauche ich keine Angst zu haben. Jesus hat alle meine Schuld gedeckt. Lasst uns hinzutreten. Was heißt hinzutreten? Zum Schluss. Was heißt hinzutreten? Was soll ich da? Was will ich da? Nun, was ist Freimütigkeit? Sofortige Sprechbereitschaft. Was soll das Blut Jesu Christi? Es soll versöhnen. Und was geschieht bei der Versöhnung? Bei der Versöhnung kann man wieder miteinander sprechen. Lesen Sie Epheser 2, 17 und 18. Eigentlich 14 bis 18. Wo Versöhnung ist, da kann man wieder miteinander sprechen. Und Gott hat uns mit ihm versöhnt. Wir haben uns versöhnen lassen. Und so dürfen wir sprechen. Sprechen Sie? Waren Sie heute im Allerheiligsten? Haben Sie sich Zeit genommen zu sprechen? Es braucht Zeit. 3 Minuten? Könnten Sie 3 Minuten hintereinander sprechen? Zu Gott? Könnten Sie 5 Minuten? 15? Eine halbe Stunde? Eine Stunde? 2 Stunden? Können Sie beten? Sind Sie ein Beter? Sind Sie Christ? Sind Sie Christ? Sind Sie versöhnt mit dem Blut Jesu Christi? Wenn Sie versöhnt sind, dann dürfen Sie Freimütigkeit haben. Und dann kommen wir, dann wollen wir kommen und wollen wir sprechen zu Jesus Christus. Wissen Sie, warum wir so viel Not haben in christlichen Kreisen? Weil wir nicht hinzutreten. Wir treten zu allerhand anderem hinzu. Zum Tisch, zum Essen. Was haben wir nicht heute gegessen, praktisch gefressen? So reichlich. Ja. Man isst was mit einem schlechten Gewissen. Nach ein paar Stunden heißt es, ja, wir werden jetzt bald wieder essen. Oh weh. Ja. Wir treten hinzu zum Tisch. Wir haben eben gegessen. Es ist, wie wenn man eben gegessen hat. Und wir treten hinzu. Und jetzt werden Sie nach Hause gehen und Sie haben ein Bett. Hat jemand kein Bett hier heute Abend? Der hebe jetzt die Hand. Keine Aussicht auf ein Bett. Bitte melden Sie sich. Es soll ein Bett für Sie da sein. Sehen Sie, wir werden hinzutreten und uns schlafen legen. Das tun wir. Wir sorgen schon für unseren Leib. Jeder von uns hat wahrscheinlich einen Wohnplatz, wo das Bett liegt, wo das Bett steht. Entschuldigung. Wir werden hineintreten in das Haus. Wir sorgen für unser irdisches Wohl. Wir besuchen Freunde, wir treten hinzu. Wir besuchen, wir gehen in die Stadt, wir treten in den Laden. Wir tun allerlei Tritte, wir treten hinzu. Waren Sie auch im Allerheiligsten? Das ist die Frage. Da liegt die Not, meine lieben Geschwister, dass wir uns nicht Zeit nehmen, hinzuzutreten ins Allerheiligste. Machen Sie doch ein Gelübde. Oder wenn Sie das nicht tun wollen, Sie müssen es nicht tun. Aber bitte nehmen Sie sich fest vor, Herr Jesus, ich will beten. Es ist einige Zeit her, da wurde mir das zu einer Bekümmernis, zu einer Not. Ich bete nicht genug. Und dann sagte ich zum Herrn, Herr, ich will beten. Es soll einmal anders werden. Und dann habe ich mal ganz einfach angefangen zu beten. Herr, ich will beten, lass mich beten. Das heißt, lass es dazu kommen, dass ich bete. Ja. Ein solches Gebet will der Herr ja erhören. Ja. Das heißt, sagen Sie dem Herrn Dinge, die er dann erhören will, und dann haben Sie Ihre Wünsche bereits garantiert. Ja? Sie wollen ja beten, nicht wahr? Dann beten Sie doch, bitten Sie doch den Herrn, dass Sie beten werden. Dann haben Sie eine Garantie, dass Sie beten werden. Denn der Herr erhört Gebet. Wenn Sie also beten wollen, bitten Sie, dass Sie beten werden. Ja, aber ich weiß nicht was. Gut, dann sagen Sie dem Herrn das. Herr, ich weiß nicht, was ich beten soll. Gib mir Worte, das wird er hören. Herr, ich habe nicht Zeit. Ich kann nie allein sein. Beten Sie, sagen Sie dem Herrn das. Das braucht nur einen Satz. Herr, mache Raum in meinem Tag, dass ich Zeit habe, mit dir allein zu sein. Er wird das erhören. Ich habe gelernt zu beten, Herr, öffne die Bahn mir, wenn ich auf die Straße fahre. Wissen Sie, dass der Herr das Gebet erhört? Die Bahn wird frei. Ich kann fahren. Ich bin sein Diener. Wenn ich aufgehalten werde, gut, das ist dann sein Wille. Aber er erhört Gebete. Wir haben einen solchen Gott. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Und wenn Sie sich schuldig gemacht haben, dann kommen Sie mit dieser Schuld und bekennen Sie die ihm. Und sagen Sie, Herr, ich habe Schuld. Und wenn Sie Bindungen haben, Sie kommen nicht vom Rauchen weg, dann sagen Sie das dem Herrn. Beten Sie darüber. Sie müssen frei werden. Sie dürfen nicht ein Gebundener bleiben. Haben Sie Geschlechtsbindungen? Sie dürfen nicht gebunden bleiben. Haben Sie gedankliche Bindungen? Sie dürfen nicht gebunden bleiben. Sie sind ein Freier in Jesus Christus. Beten Sie, beten Sie. Hören Sie nicht auf zu flehen wie Jesus, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben, bis Sie haben, was Sie wollen. Passen Sie nur auf, dass Sie nichts wollen, was der Herr nicht will. Heute gibt es eine Bewegung. Wort und Glauben. Ich glaube, ich spreche ein Wort im Glauben. Herr, ich muss ein neues Haus haben. Ich spreche das Wort. Ich stelle mir das Haus vor. Und der Herr gibt das Haus. Nee. Es geht so weit, dass es heißt, auch die Verfolgung kann gebannt werden. Sprich ein Wort und die Verfolgung ist vorüber. Nicht so. lernen wir auch zu leiden. Sagen wir auch dem Herrn, Herr, ich bin bereit zu leiden. Wissen Sie, warum wir so viel psychisch Kranke haben? Es ist erschütternd. Ich befürchte, Christen wollen nicht leiden. Wissen Sie, dass Gott nicht versprochen hat, unsere Leiden wegzunehmen? Sind Sie bereit, psychisch zu leiden? Der Grund, weshalb Leute Komplexe haben auf diesem Gebiet, ist, dass sie nicht leiden wollen. Und dann gibt es Depression und Leiden. Sind Sie aber einmal bereit, Ihr Leiden anzunehmen? Sie brauchen keine innere Heilung. Mich verletzt. Vergeben können Sie. Die Kraft ist dazu da. Aber Sie müssen nicht geheilt werden von dem Schmerz. Der Schmerz kann jahrelang andauern. Sind Sie bereit, diesen Schmerz zu tragen? Sind Sie bereit, die Erinnerung an einen schweren Vater zu tragen? Oder rebellieren Sie dagegen, dann werden Sie Komplexe haben. Und wenn Sie dauernd an Ihrem Ich festhalten, ja, ich muss zur Geltung haben, mein Image muss gewahrt bleiben. Solange Sie so denken, werden Sie untergehen. Sie werden aufgerieben werden. Sind Sie aber bereit, Ihr Leben da aufzugeben? Sind Sie bereit, nichts zu werden? Sind Sie bereit, mit Christus gestorben zu sein am Kreuz? Sind Sie bereit, nichts mehr für sich selbst zu beanspruchen? Dann haben Sie ein Recht, mit Freimütigkeit zu kommen und alle die geistlichen Segnungen, die Christus versprochen hat, in Anspruch zu nehmen. Vergebung, Freude an Jesus Christus, Gebetsmöglichkeit, Freude am Wort Gottes und so weiter. Die Dinge können Sie beanspruchen. Aber passen Sie nur auf, dass Sie nicht in ein Gebiet hineingreifen, das uns nicht zusteht. Da werden Sie kaputt gehen. Jesus ist stärker. Machen Sie sich zu seinem Feind, passen Sie auf. Niemand hat Gott je standgehalten. Niemand. Wenn Sie Dinge behaupten, die Gott nicht will, dann werden Sie an der Stelle zum Feind. Ich sagte nicht, dass Sie nicht Christ würden. Ich sagte, an der Stelle machen Sie sich zum Feind. Und das wird Jesus nicht tolerieren. Und Sie werden verlieren, nicht er. Aber beugen Sie sich, seien Sie bereit, wie Paulus, auf alles zu verzichten. Ich habe auf alles verzichtet, wenn ich nur dich gewinne. Heute oder gestern, ich glaube, es war fast heute Morgen, als ich erwachte, bevor ich aufstieg, stand, kam mir dieses in den Sinn. Herr, alles, nur, ich will bereit sein, alles auf mich zu nehmen, aber dich möchte ich nie mehr lassen. Ich will dich behalten. Nichts soll zwischen uns kommen. Ist Ihre Liebe so determiniert? Wollen Sie Jesus wirklich so ernsthaft? Wenn ja, dann wird er Ihr Gebet erhören. Und Sie werden geistliche Fortschritte machen. Und es wird anders aussehen in Ihrem Leben. Sie werden nicht aufhören zu leiden, aber Sie werden einmal geistlich Fortschritte machen. Das wollen Sie doch. Wenn Sie Christ sind, dann wollen Sie das. Ich garantiere das. Habe ich recht? Ja. Wenn nicht, wenn Sie so krank sind geistlich, dass Sie nicht mehr diesen Willen haben, dann wollen wir füreinander beten. Wenn Sie vielleicht, wenn an dieser Stelle es vielleicht sich zeigt, dass Sie nicht richtig Christ sind, denn ein Christ hat einen Willen normalerweise, Jesus zu lieben, da ist ein neuer Wille in sein Herz geschrieben, das Gesetz Gottes ist in sein Inneres geschrieben, sein Wille ist umgeändert, umgepolt worden. Aber wenn Sie merken, das ist nicht vorhanden bei Ihnen, prüfen Sie, ob Sie wirklich Christ sind. Nehmen Sie die Sache ernst. Jetzt haben Sie noch Zeit. Sie sind noch nicht gestorben. Aber nach dem Tod ist's aus. Fertig. Jetzt! Jetzt die Sache mit der Ewigkeit klar machen. Sie wissen nicht mehr, wie viel Zeit Sie haben. Eine schwarze Frau, eine nicht nur adlig, sie kam aus einem Königshaus in Afrika, in Basel. Die Mutter kam sie besuchen, die Mutter war Christin und sagte sie, Anni, du musst in die Kirche. Gut. Sie ging in unseren englischen Gottesdienst. Meine Frau lernte sie kennen. Sie kamen ins Gespräch. Dann sagte meine Frau zu ihr, Anni, du weißt nie, wenn du auf die Straße gehst, ob du auf die andere Seite kommst. Du musst bereit sein für die Ewigkeit. Das ist ihr nachgegangen. Sie hat das ernst genommen. Und dann kam sie zu uns und sagte, ich will mein Leben Jesus übergeben. Dann hat sie das getan. Ganz bewusst ihr Leben Jesus ausgeliefert. Sie wissen nie, wann Sie weiter über die Straße kommen. Wollen wir jetzt im Licht der Ewigkeit anfangen zu leben?